Moin, liebe Fußballmanager, Fußballmanagement-Interessierten. Heute habe ich wieder ein richtig interessantes Thema, zumindest für mich, nämlich das ganze Thema der zweiten Mannschaft, also der U23, U21, wie sie auch immer heißt. Bei Bayern hieß sie auch mal die Bayern Amateure, also der hat viele Namen. Im Prinzip ist es aber immer die zweite Mannschaft der Profimannschaft, also des Vereins mit der Profimannschaft. Und da war ich eigentlich lange Zeit war ich davon überzeugt, dass diese Mannschaft extrem wichtig sei für das Fußballunternehmen, weil es halt dem Nachwuchs die Möglichkeit gibt, an das Profitum herangeführt zu werden und damit ein wichtiger Bestandteil ist, um den Nachwuchsanforderungen der DFL und nachzukommen. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr Informationen über die zweite Mannschaft. Zum einen durch ein Interview mit der gesamten Führung vom MSV Duisburg, zum anderen von dem Fußball-Online-Kongress. Und jetzt bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Warum ich ins Grübeln gekommen bin, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe die Kosten gesehen und habe überlegt, wie krieg ich die Kosten wieder rein. Und darauf will ich jetzt mal eingehen. Das Geschäftsmodell einer zweiten Mannschaft ist ja, wir haben die zweite Mannschaft, die spielt bei einem Bundesligisten, Zweitligisten, Regionalliga meistens oder halt fünfte Liga. Und dann kommt jedes Jahr ein bis zwei Spieler, sollen es dann halt schaffen von der zweiten Mannschaft in den Profikader. Das ist natürlich schon ein ambitioniertes Ziel, das betonen auch alle immer schön wieder. Und was auffällt, ist, dass es aber auch relativ viele Spieler gibt, die das schon einfach überspringen. Mukoko, Wirtz, Havertz hat es übersprungen. Also es gibt wirklich viele Spieler, die es überspringen. Auch in der dritten Liga jetzt. Also es gibt natürlich auch ein paar Vereine, die das schon gar nicht mehr haben, weil sie meinen, das lohnt sich nicht. Und ich dachte immer, es sei extrem wichtig, diese zu haben, damit die Spieler die Zeit bekommen. Und wenn wir uns das Geschäftsmodell angucken, dann ist es so, dass beim MSV Duisburg haben sie gesagt, in der fünften Liga, wo sie eine zweite Mannschaft hatten und die abgemeldet haben, das hat denen pro Jahr rund 400.000, halbe Million Euro, bis eine halbe Million Euro gekostet. Die da halt rein investiert wurden, damit die Spieler dann Zeit bekommen und sich dann für die aktuell dritte Liga-Mannschaft empfehlen können. Und da haben sie gesagt, das bringt uns nicht weiter. Also der Nutzen davon ist nicht so hoch, dass wir das weiterführen, sondern wir fokussieren uns jetzt auf nur die erste Mannschaft und die A-Jugendspieler müssen direkt in die erste Mannschaft kommen, sonst sind sie für uns nicht interessant. Oder beziehungsweise wir können sie eh nicht halten. Nebenbei hat dann der Vorstandsvorsitzende des MSV auch noch erzählt, was man so in der Regionalliga verdient. Und er meinte, er hat den Top-Talenten beim MSV, die dann für die zweite Mannschaft spielen wollten, 1.000 Euro im Monat angeboten. Die Regionalligisten bieten denen halt eher so 3.000 bis 4.000, also so das 3- bis 4-fache davon. Und das kommt, für mich heißt es dann, dass eine Regionalligamannschaft auch das 3- bis 4-fache kostet, mit Infrastrukturanforderungen, die ein bisschen höher sind als in der Oberliga. Und dann komme ich zu dem Schluss, dass eine Regionalligamannschaft, die zu betreiben, rund 2 Millionen Euro kostet. So. Und wenn wir uns jetzt das Geschäftsmodell angucken, dann ist klar, dass wir pro Jahr aus dem Nachwuchs rund 2 Millionen Vermögen generieren müssen. Das heißt, es brauchen ja nicht alle verkauft werden, aber zumindest, dass das Vermögen im Unternehmen steigt. Das heißt, ich habe einen Spieler, der dann in die Profimannschaft kommt und der dann einen Marktwert von 2 Millionen hat. Das ist erstmal gar nicht so oder klingt erstmal gar nicht so viel, wenn man sich viel mit der Bundesliga beschäftigt. Die erste Bundesliga, da ist der durchschnittliche Marktwert liegt bei 8 Millionen Euro. Dann ist 2 Millionen nicht so viel, aber wie viele schaffen es auch auf dieses Top-Level zu kommen? Da schaffen es schon mehr, in die zweite Liga zu kommen, aber die zweite Liga hat einen durchschnittlichen Marktwert, also ein durchschnittlicher Zweitligaspieler hat einen Marktwert von 635.000 Euro laut Transfermarkt. Also beide Werte sind laut Transfermarkt die 8 Millionen, 8,5 Millionen in der Bundesliga und die 635.000. Das heißt, wenn ich einen durchschnittlichen Bundesligaspieler ausbilde und den dann als Kapitalanlage oder als Vermögenswert im Unternehmen habe, dann ist der 8 Millionen Euro wert. Wenn ich jetzt aber, und dazwischen liegt ja nicht viel, einen durchschnittlichen Zweitligaspieler habe, dann ist der plötzlich nur noch 600.000 Euro wert. Und dementsprechend, das ist dann halt auch das, was ich monetarisieren kann. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich muss als Zweitligist 2 Millionen Euro pro Jahr für die zweite Mannschaft investieren. Und wie kriege ich dann einen Return on Investment? Jetzt ist es so, wenn er in meinen Profikader kommt, dann hat er wahrscheinlich, ist er dann, ich sag mal, er ist ein durchschnittlicher Zweitligaspieler und hat einen Marktwert von 600.000. Das heißt, ich brauche pro Jahr 3 bis 4 Spieler, die nur damit sich das Geschäftsmodell rentiert, die es schaffen von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft. Welche Spieler wir nicht mit berücksichtigen können, sind natürlich die, die springen, also die, die das sowieso komplett auslassen, sondern wirklich die in der zweiten Mannschaft gespielt haben, sich dort entwickelt haben, so dass ich am Ende einen Marktwert erschaffen habe. Bei einem jungen Spieler von 2 Millionen Euro. Das ist in der zweiten Liga nicht, vielleicht, also ganz selten möglich. Ich würde sagen, es ist nicht möglich und zumindest nicht planbar möglich. Weil ich kann natürlich planen, dass der in meinen Kader kommt, aber wenn ich dauerhaft in der zweiten Liga spiele, dann kommt er vielleicht, wenn er komplett durch die Decke geht, auf 1 Million oder so. Aber dass ich jedes Jahr 3 Spieler im Wert von 600.000 Euro oder so entwickelt, dass sie einen Marktwert von 600.000 Euro erreichen. Das geht natürlich nur dadurch, dass sie dann auch die Einsatzzeiten in der zweiten Liga haben und das halte ich für sehr, sehr, sehr unrealistisch. Und wenn wir uns das für die erste Liga würde ich ja sogar noch gehen, da kann man dann, also für die Bundesliga, für die erste Bundesliga können wir dann sagen, da kann man sich die 2 Millionen mal leisten, weil wenn ich alle 4 Jahre dann einen Spieler für 8 Millionen Euro oder einen durchschnittlichen Spieler so aufgebaut habe, dass der ein Vermögen wert ist von 8 Millionen Euro, also ein Marktwert von 8 Millionen Euro hat, dann, also in 4 Jahren kriegt man, denke ich, kriegen viele da den einen oder anderen Spieler raus, der das dann auch wert ist. So, wenn wir uns jetzt aber angucken, wie gesagt, ich habe das zweite Thema, was ich halt hatte, habe ich halt dann oder habe ich halt mich genauer befasst durch den Vortrag beim Fußball-Online-Kongress. Da hat der Trainer der U23 mal erklärt, wie das eigentlich abläuft, wie ein Spieler zur U23 kommt und was dann die Aufgabe des Trainers ist und was vielleicht die Schwierigkeiten des U23-Trainers sind. Der hat gesagt, die kommen dann aus der A-Jugend mit der Erwartung, dass sie natürlich in die erste Mannschaft kommen. Dann ist die erste Enttäuschung, sie kommen natürlich nicht in die erste Mannschaft, dann kommen nur in Anführungszeichen in die zweite Mannschaft und kriegen die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln. Und dann geht die Saison los. Sie sind enttäuscht, aber der Trainer kriegt es dann erstmal hin, sie mental so wieder zu stabilisieren, dass sie sich dieser Aufgabe komplett annehmen. Und dann haben viele Vereine sogenannte Pendelspieler, was ja auch sinnvoll ist. Das heißt, die Pendelspieler, die kriegen Nee, die kriegen es falsch. Die Pendelspieler sind die Spieler, die in der Woche mit der ersten Mannschaft trainieren und am Wochenende für die zweite Mannschaft auflaufen. Dementsprechend hohes Trainingsniveau gesichert. Die Ausbildung ist dann denen besser angepasst und dementsprechend und gleichzeitig helfen sie der zweiten Mannschaft. Das so merkt dann auch ein Spieler, der merkt dann, ich bin noch nicht mal Pendelspieler. Das heißt, irgendwie erneute Frustration, wieder ist der Trainer, muss der Trainer hin motivieren und erklären, dass er ja auch die Möglichkeit hat, dahin zu kommen, ihm zeigen, wie die Schritte dahin gehen. Und der Trainer hat sehr, also die Aufgabe des U23-Trainers ist dann natürlich, die Defizite so auszubessern, dass sie bereit sind für die erste Mannschaft. So, dafür müssen natürlich bestimmte Grundlagen gelegt sein und ich weiß nicht, ob es jetzt an diesem U23-Trainer lag oder ob es generell in der U23 ist, aber der meinte, die Grundlagen sind selten so perfekt ausgebildet, als dass er jetzt als dass er wirklich nur noch quasi die Körperlichkeit im Herrenbereich trainieren müsste, sondern er muss auch wieder viel in den Grundlagen trainieren, um dann irgendwann vielleicht damit ein Spieler dann irgendwann das Potenzial hat, Panel-Spieler zu werden und danach vielleicht irgendwann Teil der ersten Mannschaft zu werden. Das heißt, die zweite Mannschaft hat auch nie eine konstante Kaderstruktur und man kann eigentlich auch keine Kaderstruktur dort wirklich entwickeln. Also man sieht die Versuche, dass dann da mal ein 32-jähriger Führungsspieler in der zweiten Mannschaft mitkickt. Der nimmt aber dann wieder einem Jungspund den Platz weg. Und dementsprechend sehe ich es nicht als optimale Lösung an, aber es ist halt ein Versuch, eine Struktur zu bauen, also eine Führungsstruktur einer Mannschaft zu geben, damit sie dann auch zumindest die Klasse hält. Ich glaube, viel größere Ambitionen haben die zweiten Mannschaften gar nicht, so, weil sie halt sagen, sie wollen ausbilden, aber wenn sie die Klasse nicht halten, also wenn ein Regionalligist in die Oberliga absteigt, dann wird der Sprung zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft ja noch größer und noch unrealistischer, weshalb ich dann glaube, dann würde auch ein Erst- oder Zweitligist eventuell seine zweite Mannschaft abmelden können, vor allem weil das halt auch kein Interesse mehr bei oder keine Alternative mehr sein dürfte für die Nachwuchsspieler und dann ist es halt schwierig. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Pendelspieler an. Die Pendelspieler sind ja definiert als Spieler, die bei der ersten Mannschaft trainieren und bei der zweiten Mannschaft spielen. Und wenn wir uns jetzt in so einen Spieler mal hineinversetzen, der trainiert gut bei den Herren, bei den Profis, trainiert da gut und wird natürlich gecoacht. Also egal welche Position er spielt, er wird zum einen vom Cheftrainer gecoacht, im besten Fall noch von seinen Nebenmännern. Und dementsprechend entwickelt er sich ja. Vorher hat er aber U23 gespielt. In der U23 erwarten seine Spieler ja, die sagen ja, ich kenne den, ich weiß, wie der spielt. Das heißt, sie haben die Erwartung, dass er genauso spielt wie vorher. Aber wenn wir uns jetzt mal als Beispiel einen Innenverteidiger nehmen, der vorher beim Spielaufbau immer eher zögerlich war, nicht so richtig mutig aufgedreht hat und eher auf Sicherheit gespielt hat. So, wenn der jetzt in der ersten Mannschaft trainiert und der hat einen Torwart hinter sich, der einfach so hoch steht, dass der Innenverteidiger gar keinen Druck hat, also der junge Spieler überhaupt keinen Druck hat und dementsprechend im Training viel ausprobieren kann. Und dann merkt er vielleicht irgendwann, ja, ich kann eigentlich aufdrehen, ich kann andere bin, ich kann kreativ den Spielaufbau gestalten. Eigentlich eine Top-Entwicklung. Aber dann kommt er wieder in die zweite Mannschaft, macht das und die zweite Mannschaft ist Also die, die dann auf dem Feld sind, die denken sich, das habe ich bei dem noch nie gesehen. Wie kann er, also, und wenn das dann noch schief geht, dann ist die zweite Mannschaft so, der trainiert immer erste, also jeder Spieler der zweiten Mannschaft sagt dann, der trainiert immer in der ersten Mannschaft und spielt dann bei uns scheiße, weil er diesen einen Fehler gemacht hat, weshalb wir verloren haben. Dabei war der Gedankengang vielleicht von dem Innenverteidiger richtig, aber das Ergebnis war halt in dem Moment, weil er halt nicht diese Automatismen im Spiel hatte, eine Katastrophe. Und dementsprechend ist das Führen so einer Mannschaft, also ist das sind die äußerlichen Bedingungen das, was der Panelspieler als Nachwuchs, als Reaktion bekommt, die sind eher negativ geprägt. Oder ist es von beiden Seiten so ein bisschen so irgendwie, die Spieler sind unzufrieden, also im besten Fall ist ja die Herrenmannschaft eine intakte Mannschaft, die sind nicht unzufrieden, aber die geben ihm die richtigen Impulse. Und auf der anderen Seite hat er die U23, die mit Erwartungen an ihn herantritt, die er nicht mehr erfüllen kann, weil er nicht mehr der Alte ist, sondern weil er sich entwickelt hat. Und dementsprechend kann es auch mal hinderlich sein, oder es kann dem Pendelspieler auch sehr viel Druck machen, dass diese unterschiedlichen Konstellationen, dass er zwar in der ersten trainiert, aber in der zweiten Herren spielt. Und als ich das gehört habe, habe ich mich gefragt, macht es denn Sinn, so eine zweite Mannschaft zu behalten, wenn das so viel Druck für diesen Pendelspieler ist und wenn er da vielleicht gar nicht unbedingt so gut mit umgehen kann. Und jetzt könnte man sagen, ja, wieso Druck hat er doch in der ersten Mannschaft genauso, er will sich da beweisen. Aber da hat er eine klare Mannschaftsstruktur und bei den anderen ist er halt nicht in der Mannschaftsstruktur drin, sondern ist eigentlich so ein Spielgast, also wie ein Trainingsgast, aber halt beim Spiel. Und dementsprechend ist die Aufgabe eines U23-Trainers natürlich auch hochkompliziert, wenn ich mir überlege, dass er diese Spieler halt mit einbringen muss und gleichzeitig der Stammmannschaft, also dem Stammkader, erklären muss, dass er Teil des Teams ist und sie ihn so fördern müssen, als wäre er immer Teil des Teams, weil er natürlich da auch den Rückhalt braucht und auch vom Team den Rückhalt braucht, damit er seine Leistung bringt. Ein anderes Beispiel wäre ein kleiner Flügelflitzer. Nur ein Beispiel, in der Regionalliga muss er sich den oder ja, in der Regionalliga, in der zweiten Mannschaft muss er sich den Ball irgendwie relativ tief abholen, kann dann ins Dribbling gehen, kommt hinter die Kette und flankt dann rein, schießt drauf, wird dann kreativ. Das heißt, die Spieler wissen, er kommt tief, er holt sich den Ball ab, er dribbelt einen aus, ein, zwei, drei aus, kommt vielleicht hinter die Kette und dann braucht nur noch ein Stürmer da stehen. Das ist in der Regionalliga der Fall. Das ist aber weder in der ersten noch in der zweiten Liga der Fall. In der dritten Liga hat man das ab und zu noch, aber in den ersten beiden Ligen eigentlich nie. So, dass einer alleine sich irgendwie durchdribbelt. Selbst die Wunderdribbler der Liga haben da ihre komplette Mannschaft, die halt die Gegner verschiebt, so dass er überhaupt den Platz hat. Und dementsprechend könnte es ja sein, dass der Flügelflitzer bei den Profis trainiert und da dann super Sechser, Zehner, ist ja auch egal, also halt ein Zentrumsspieler, der immer schon den Pass durch die Schnittstelle spielt, so dass er hinter die Kette laufen kann, den Ball aufnimmt und dann schon blank vom Tor steht. Dafür braucht er natürlich ein ganz anderes Stellungsspiel von Beginn an. Also beim ersten ist es so, da ist er relativ tief, holt sich den Ball ab und trägt den Ball nach vorne. Und zweitens ist es ja so, er steht quasi, lauert an der Abseitslinie und im richtigen Moment geht er vor. Das heißt, vom Stellungsspiel ist das komplett unterschiedlich. Und, oder nicht komplett, aber da sind Unterschiede erkennbar. Und dieses wirkt sich natürlich auf die Genauigkeit dann in der zweiten Mannschaft aus. Wenn er das gleiche bei der zweiten Mannschaft macht, dann kriegt er die Bälle nicht, dann ist er plötzlich abgemeldet, dann macht er plötzlich ein schlechtes Spiel, weil er sich nicht einbringt. Dann sind die Mitspieler sauer und er kriegt wieder Druck sowohl von der zweiten Mannschaft als auch dann im schlechtesten Fall sogar noch mit der Drohung, dass er dann vielleicht besser weiter oder zurück in die Regionalliga kommt und da als Stammkaderspieler sich weiterentwickeln soll, obwohl das andere vielleicht ihm viel besser täte. Aber dann müsste er komplett bei den Herren sein, also bei den Profis sein. Sind ja alles Herren in der U23. Und dementsprechend habe ich das Gefühl mittlerweile halt, die zweite Mannschaft, das war eine gute Idee. Aber ich glaube, das ist nicht die optimale Lösung. Weil die Pendelspieler haben es extrem schwierig. So wie ich es rausgehört habe, hat der Kaderstamm einer U23 überhaupt gar nicht die Möglichkeit, also oder zumindest sehr unwahrscheinlich die Möglichkeit, sich so zu entwickeln, dass sie in der ersten Mannschaft helfen können und dementsprechend sind dann halt auch 2 Millionen Euro oder in der fünften Liga halt 500.000 Euro wäre also nicht gut angelegtes Geld, sagen wir es mal so. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, was für eine Alternative habe ich da? Man kann es natürlich so machen, wie es jetzt ein paar machen, die sagen dann einfach, ja, der Sprung muss halt geschafft werden. Der Sprung muss geschafft werden, ist ein bisschen schwierig, weil zwar dann wahrscheinlich ein paar Nachwuchsspieler oder es werden dann die besten Nachwuchsspieler werden dann halt raussortiert und die dürfen dann mit der ersten Mannschaft trainieren und kriegen dann irgendwie einen Vertrag, einen Profivertrag. Und dann wird, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren geguckt, wie sie sich entwickelt haben, ob sie eine Stammkraft in der Profimannschaft wurden oder ob sie vielleicht doch lieber sich einen anderen Verein suchen sollten in der zweiten oder dritten Liga. Das Risiko ist da natürlich immer dabei, dass man vielleicht zwei, drei, vier nicht so talentierte Jahrgänge hat. Und es dann dazu kommen könnte, dass der Kader plötzlich nicht genug eigene Nachwuchsspieler hat. Was dann dazu führt, dass du so oder so wieder Füllspieler einfach verpflichtest, sage ich mal, die dann einfach nur im Kader sind, weil sie halt den Anforderungen eines Nachwuchsspielers gerecht werden. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, aber es ist deutlich günstiger noch, als wenn, also einen Spieler zu bezahlen und dem dann auch noch zu erzählen, du spielst hier sowieso keine Rolle, aber du darfst trainieren und deine Aufwandsentschädigung ist Summe X. Das ist immer noch günstiger, als wenn ich mir eine ganze Mannschaft ranschaffe, die dann halt irgendwie halt 400.000 oder 500.000 oder 2 Millionen kostet. Aber ich wollte noch mal eine andere Alternative vorschlagen und das ist einfach ein extrem großer Kader. Also so rund 40 Spieler im Kader, 30 bis 40. Und dann mit so ein paar Regeln für die Jugendspieler, zum Beispiel, wenn der Trainer zweimal die Woche 11 oder häufig 11 gegen 11 spielen lässt, dann ist natürlich die Frage, hat man den Trainer schon als Cheftrainer schon in der ersten Mannschaft oder nicht? Aber nehmen wir mal an, wir haben so einen Trainer, der gerne 11 gegen 11 in der ersten Mannschaft trainieren lässt, dann ist die Frage, wie oft darf ein Jugendspieler da sich beweisen? Und da würde ich sagen, ich würde ein System schaffen, wo es immer zwei Trainingsgruppen gibt, aber die Trainingsgruppen sind nicht im Hoffenheim-Stil, sondern die Trainingsgruppen sind wirklich gleichmäßig verteilt und also gleichmäßig verteilt von den Stärken. Ungefähr gleich. Natürlich zum Spieltag dann Matchvorbereitung braucht man dann natürlich oder haben, glaube ich, viele Trainer das Bedürfnis, die Elf, die auch spielen soll, noch einmal in einem Test, in einem Trainings, im Abschlusstraining zu sehen oder in einem 11 gegen 11 irgendwie vorher noch zu sehen. Und das ist ja auch okay. Da können ja auf der anderen Seite könnten ja zum Beispiel ein paar Nachwuchsspieler mit im Kader sein oder mit in der 11 sein und dann 11 gegen 11 spielen und die anderen machen halt was anderes. Dafür brauchst du aber einen sehr großen Trainerstab, dass die Trainingsgruppe 2, das ist so ein abgenudelter Begriff. Die zweite Trainingsgruppe ist auch nicht besser, egal, dass halt die nicht am 11 gegen 11 teilnehmen, auch auf dem Niveau gefördert werden von einem Co-Trainer, dass sie sich auch entwickeln und dann, dass sie fürs nächste 11 gegen 11, im nächsten 11 gegen 11 vielleicht einen Tag später sich dann wieder präsentieren können. Also ich glaube, sowas könnte man sich gut ausdenken, was eine gute Alternative wäre, die auch günstiger ist und wo ich auch glaube, dass dann die Entwicklung also von einem Nachwuchsspieler hin zum Profispieler auch wahrscheinlicher ist, weil die halt zwar natürlich soll das Nachwuchstalent, was aus der A-Jugend ist, wird vielleicht die ersten paar Wochen komplett überfordert sein, aber wenn dann eine gute, intakte Mannschaft in der ersten Mannschaft, also in der Profimannschaft existiert, dann wird die intakte Mannschaft, dann wird sich der Kapitän, ein Führungsspieler, wird dann auf die zugehen und sagen, komm, ich führe dich jetzt hier mal ran und dann wollen wir mal sehen, wie viele Einsätze du diese Saison bekommst. Und dann kann sich das natürlich positiv für alle auswirken. Dann gibt es natürlich noch eine andere Variante. Es gibt ja diese Spieler, die manchmal werden sie Mentalitätsspieler genannt. Ich nenne sie jetzt mal Führungsspieler. Aber halt, weil sie echte Leader auf dem Platz sind. Jetzt ist es ja so, dass man als Nachwuchstalent zu den Profis wahrscheinlich mit viel Selbstvertrauen kommt, aber vielleicht nicht unbedingt mit dem Selbstanspruch zu führen. Und da ist es dann natürlich auch Aufgabe des Trainers, des Teams, den Charakter zu erkennen und ihn dann auch dahingehend zu fördern. Zum Beispiel, es könnte dann losgehen mit, naja, wenn wir 10 Nachwuchsspieler im Kader haben, dann brauchen wir im Mannschaftsrat auch jemanden, der die Nachwuchsspieler repräsentiert. Das heißt, er kriegt dann die Führungsposition im Mannschaftsrat. Und so, dass er dann schon von außen, außerhalb des Platzes, sein Standing im Mannschaftsrat erarbeitet oder sich erarbeitet nicht, aber bekommt und dann da reinwächst und hinterher das auf dem Platz umsetzt und dementsprechend die Mannschaft dann auch führen kann und nicht reingeschmissen wird. Und aber seine Stärke gar nicht präsentieren kann oder gar nicht voll ausschöpfen kann, weil er halt also von seiner Rolle, von seiner Mentalität ein Führungsspieler ist, aber sich dann da nicht traut, weil er halt noch nicht so viel Kontakt zu der Profimannschaft hatte oder nur im Training und jetzt halt im Spiel sich noch nicht so richtig wohlfühlt. So, also das war jetzt meine Alternative zu einer U23. Mich würde super interessieren, was sagt ihr, sollte jeder Erstligist, jeder Zweitligist, jeder Drittligist eine zweite Mannschaft haben oder gibt es Faktoren, wo ihr sagt, eine zweite Mannschaft macht nicht immer Sinn. Vor allem, wenn ihr jetzt mal ein bisschen die Kosten gehört habt. Würde mich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Schreibt es in die Kommentare und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet.